Meine Mutter ist heute zum Besuch und vielleicht passt es auch, so für 35 Jahre. Nee, 37 Jahre, weil ich 37 Jahre alt war, bin ich in Südgeorgia geboren, in Südoststaaten, so westlich von South Carolina. Wir haben so neben meinen Großeltern in der Zeit gewohnt. Mein Opa war Landwirt, hat einen Gutshof gehabt und dort in der Gegend ist ganz flach. Also viele Kilometer ist es nur flache Land und man sieht nur die Bäume und die Felder. Es gibt Baumwolle, es gibt Sojabohnen, es gibt Mais und alles Mögliche, was im Süden gut wächst. Und auf ihrem Bauernhof hatten sie auch viele Sachen gehabt. Pfirsiche, Orangen, Feigen, Birnen, Bäume und auch Pekannüsse. Kennt ihr Pekannüsse? Pekannussbäume? Also ähnlich wie Walnüsse, aber ein bisschen anders. Und die Pekannüsse fallen wie Walnüsse und dann werden sie gesammelt, können sie knacken. Ein bisschen einfacher zu knacken als Walnüsse, muss ich sagen. Und dann ist es so eine Spezialität in Georgia. Und einen von diesen Bäumen hatten wir direkt neben dem Haus, wo ich geboren war. Das gelbe Haus hieß das Haus, weil es gelb war. Und das ist ein riesiger Pekannussbaum. Und durch die Jahre durch ist dieser Baum nicht gepflegt worden, ist langsam vergreiselt, alt geworden. Und als ich in meinen Teenage-Jahren war, es gab viel Totholz drauf, war, glaube ich, ein Blitzschlag einmal, es ist langsam tot geworden und ist auf dem gelben Haus gefallen. Und ist das Haus dann natürlich langsam nicht mehr zu bewohnen. Nicht langsam, aber ziemlich schnell, wenn ein Baum drauf fällt. So war das Schicksal von dem Pekannussbaum. Wenn ein Baum, wenn eine Pflanze nicht gepflegt wird, wird es schnell tot. Es wird auch wenig Früchte drauf geben und wird viel nur Totholz sein. In Johannes Kapitel 15 ist genau dieses Prinzip von Jesus Christus verwendet. Wir haben eine Metapher vor einigen Wochen betrachtet. Jesus, der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Er sagte das so. Ich bin der gute Hirte. Und es gibt in Johannes Evangelium 7 von diesem Reden Aussagen, ich bin eine gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Und hier gibt es dann die Aussage, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Nun, wenn wir an diese Aussage denken, müssen wir verstehen, dass die Juden haben das auch daran gedacht. Das war nicht ganz neu, ein Weinstock. Beim Alten Testament gibt es mindestens 6-7 Mal, dass der Weinstock, den Weinstock erwähnt wird. Und zwar für das Volk Israel. Und jedes Mal im Alten Testament war die Aussage, auf diesem Weinstock gab es keine Frucht. Und jetzt kommt Jesus. Er sah wie ein ganz normaler Mensch aus. Aber seine, für ihn der Aussage, ich bin nicht nur der Weinstock, ich bin der wahre Weinstock. Etwas Neues. Etwas, ein neues Prinzip, das jetzt anfängt. Ein neues Zeitalter wird langsam kommen. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Nun, wenn wir an einen Weinstock denken, es ist anders als ein Pekannussbaum, anders als viele andere Pflanzen, weil der Weinstock, weil jede Pflanze, hat Zwecke, hat Nütze, wie man das nützen kann. Der Pekannussbaum, natürlich können wir die Nüsse holen, aber sie können auch davon wenn du Jakob fragen würdest, ob er den Pekanusbaum kennt oder nicht. Normalerweise kann man einen Baum Holz benutzen und ein schönes Kreuz machen, wie er das Kreuz gemacht hat oder was anderes. Holz hat viele gute Gebrauche. So ist es mit Pekanusbaum. Aber ein Weinstock wird nicht gut für Holz. Es hat nur einen guten Zweck. Und zwar Frucht tragen. Es kann nur Frucht tragen. Und wenn ein Weinstock kein Frucht trägt, hat es keinen Zweck mehr. Genau aus diesem Grund hat Jesus diesen Pflanzen ausgesucht. Der Weinstock ist nur, um Frucht zu tragen. Und so spricht Jesus, dass die wahren Reben, der wahre Reben auf einem Weinstock Frucht tragen müssen. Nun, er sagt nicht hier ausdrücklich, aber klar ist es, dass die Reben, die hier erwähnt sind, jede Rebe, dass er von Menschen spricht. Personen, Individuellen. Und er sagt, die Reben müssen Frucht tragen. Das ist ihr Zweck. Frucht zu tragen. Wahre Reben müssen fruchtbar sein. So ist unsere Aussage heute. Bist du eine fruchtbare Rebe oder Totholz? Bist du eine fruchtbare Rebe oder nur Totholz? Oder vielleicht gibt es einen Teil von dir, den du weißt, nur Totholz ist und nicht fruchtbar ist. Bist du eine fruchtbare Rebe oder nur Totholz? Jesus sagte, hier in Vers 2, auch in Vers 6, was passieren wird mit Frucht oder Reben, die fruchtlos sind. Er sagte, Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt den Weingärtner weg. Die nimmt er weg. Nun, was bedeutet das, dass er die wegnimmt? Genau im Zusammenhang merken wir, was er meint. Er sagt es genauer in Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, beziehungsweise er ist fruchtlos, wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Jesus spricht hier von fruchtlosen Reben. Und er sagt, fruchtlose Reben werden die ewige Strafe erfahren müssen. Fruchtlose Reben werden verbrannt. Es ist klar, in dieser Metapher, er spricht von der ewigen Verdammnis. Weil solche nicht wahre Rebe sind. Nun, ich weiß, was ihr denkt zu diesem Punkt. Also genau habe ich auch gedacht. Okay, dann ist die Frage. Spricht er, dieser Reben, die weggeworfen werden, die verbrannt werden, spricht er von wahren Reben, beziehungsweise die Christen sind und dann wegfallen und dann verbrannt werden? Spricht er von solchen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir sollen das nicht vermeiden. Wir sollen das nicht zur Seite schieben. Wir müssen die Antwort hier in der Bibel haben. Das möchte ich so anders formulieren. Und zwar, kann ein wahrer Christ, jemand, der Jesus wirklich kennt, kann er sein Heil verlieren? Ich möchte ein paar Bibelstellen anschauen, um das zu klären, weil in dieser Metapher ist es nicht ganz 100% klar. Okay? Also es sieht so aus, also sie sind Reben. Sie waren Reben, sie sind Christen, dann haben sie ihr Heil verloren und dann, okay, kein Frucht mehr, okay, weggeworfen. Lass uns ein paar Bibelstellen anschauen. Ich möchte, dass wir das zusammen machen, weil ihr solltet nicht meine Meinung glauben. Das zählt nichts. Okay? Was nur zählt, ist, was wir in der Bibel finden. Lass uns Johannes, in dem gleichen Buch, Johannes Evangelium, Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Das heißt, wir sehen auch, wie Johannes das geschrieben hat. Unter Inspiration vom Heiligen Geist, unter seiner Kontrolle, hat er es auch so geschrieben. Johannes Kapitel 5, wo er sagte, in Vers 24, er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Okay? Jemand hat sich bekehrt. Sie hören Gottes Wort. Sie glauben daran, was gesagt wurde, was geschrieben wurde. Sie haben das persönlich angenommen. Sie haben persönlich angenommen, dass Jesus Christus allein die Rettung anbieten kann und nur durch ihn diesem Glauben kommen können. Sie haben geglaubt, sie haben sich bekehrt. Und glaubt dem, der mich gesandt hat, Die Person hat ewiges Leben. Okay, schön. Ich bekomme ewiges Leben, wenn ich Jesus annehme. Aber soll nicht dort aufhören. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er spricht von allen Menschen, die wirklich rettenden Glauben gehabt haben, angenommen haben, Jesus allein an ihm geglaubt haben. Sie kommen nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergangen. Nun, wenn eine Rebe, der wirklich Christ war, okay, wir sprechen von, ich habe die Metapher ein bisschen zusammengemischt, okay? Ein Christ wirklich Jesus angenommen hat, keine Frucht mehr trägt, okay? Wenn wir das, diese These kurz diskutieren oder uns damit beschäftigen, okay? Keine Frucht und einfach abgeschnitten werden könnte und ins Feuer geworfen, weil er nicht mehr Frucht trägt. Kommt er doch ins Gericht? Noch eine Stelle. Und zwar in Kapitel 3, nur ein bisschen weiter hinten. Also ich habe versucht, ein bisschen einfach zu machen. Wir bleiben im Johannes-Evangelium, den müssen wir nicht viel aufschlagen. Okay? Aber wir sowieso vielleicht müde sind von dem Spiel. Okay, wir werden nicht Verlängerung haben, vielleicht heute. Okay? Nein. Johannes Kapitel 3, Vers 5. Entschuldigung, eine falsche Stelle. Kapitel 5. Ich meine eigentlich Kapitel 3, Vers 16, sagt er, denn so hat Gott, 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er spricht hier von jemand, der geglaubt hat, und der Person hat etwas. Er hat ewiges Leben. Nun, das Verb da. So mit Grammatik beschäftigen wir uns nicht so gern vielleicht. Aber hier, es sagte, er hat ewiges Leben. Das ist Gegenwart. Das ist nicht Zukunft. Kriegst du ewiges Leben, sondern du hast es schon. Du hast es schon bekommen. Vers 18 sagt er, wer an ihn glaubt, noch eine Stelle, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet, noch einmal, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Man muss an Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden, aber wenn du glaubst, kommst du nicht ins Gericht. Die Bibel, buchstäblich, wörtlich, wahrzunehmen, und zu zitieren, kommst du nicht ins Gericht. Nun, unterwegs zurück zu unserer Stelle. Lass uns dann Kapitel 10 anschauen. Ganz kurz. Kapitel 10. Wir haben diese Stelle. Verse 1 bis 18 ungefähr über die gute Hirten schon betrachtet vor einigen Wochen. Aber in später in Kapitel 10 sagte Jesus in Vers 27, er spricht von der Hirte und Schafe. Vers 27, Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Er spricht von wahren Schafe. Er spricht von, wie ihre Eigenschaften sind. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen die Stimme ihres Hirten und er kennt sie auch. Und dann sagt er, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Nun ist die Frage, schön, ewiges Leben, aber was bedeutet das? Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und weiter, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, er sagt es zweimal, eins nach dem anderen klar. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Auch du. Gott ist viel stärker als unsere eigene Kraft. Und ich bin so dankbar, dass das Heil Jesu so viel kräftiger ist als alle meine Sünde und meinem Schuld. In Matthäus Kapitel 7 werde ich nur kurz betrachten, aber ihr müsst es nicht aufschlagen. Matthäus Kapitel 7 sagt er auch, wenn er auch über Frucht spricht, der falsche Propheten, die Frucht, falsche Frucht tragen. In diesem Beispiel ist faule Frucht und gute Frucht. Und dann sagt er in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und diese Menschen, die nicht wahren Christen sind, wie diesem, die nicht den Willen des Vaters tun, dazu gehört Glauben an den Herrn Jesus, sagte er, sie werden kommen und sie werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Also wir sprechen von wirklich gewaltige Sachen, die diese Menschen gemacht haben. Okay? Also Geister austreiben, also es ist schon beeindruckend. Aber unter diesen werden viele geben, die diese gemacht haben. Aber Jesus wird sagen, ich habe euch niemals gekannt. Er sagt nicht, dass sie ihr Heil verloren haben. Sie waren nimmer gekannt. Und so ist es, wenn wir zurück in Johannes 15 kommen. Jesus in dieser Metapher spricht eine ganz ernste Predigt. Ich möchte nicht die Zähne von dieser Predigt nehmen. Okay? Es sollte beißen. Es sollte ein bisschen wehtun. Wir lassen Gottes Wort stehen. Wir müssen verstehen, dass solche Menschen, die keine Frucht tragen, gar keine Frucht tragen, niemals Jesus gekannt haben. So, wenn ich es so sagen kann, wenn du fragst, okay, jemand kennt den Herrn Jesus und sie sind wiedergeboren, dann tragen sie keine Frucht, gar keine Frucht. Meine Antwort? Es gibt nicht. Nun, vielleicht merken wir die Frucht nicht. Okay. Aber es gibt nicht einen Christ, der nicht Frucht trägt. Kann es wenig geben? Schon. Aber Frucht auf jeden Fall. Johannes der Täufer selber hat gesagt, diese Menschen, die Ungläubige waren, er sagte, bringt nun der Buße würdige Frucht. Das heißt, wenn du Jesus annimmst, wenn du von deinen Sünde Buße tust, okay? Das ist Buße, gehört dazu. Jesus anzunehmen, musst du wirklich Buße tun. Musst du wirklich die Rücken zeigen zu deiner Sünde. Sag, ich will nicht diese Sünde mehr. Sündigst du immer noch? Ja, leider so. Okay? Wir sind immer noch Sünder. Aber du hast dich bekehrt. Du bist in eine andere Richtung gegangen. Du hast gesagt, ich will diese Sünde nicht mehr. Buße ist Frucht. Nur das bloß ist schon eine fruchtbare Rede. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich habe eine Geschichte gelesen von Stephen Rothstein, weil ein Amerikaner war, musste man das so sagen, und Jacques Vroom. Okay. Und diese Männer, das ist interessant, diesen Namen, Vroom, weil es gab dieses Vielfliegerprogramm bei American Airlines in 1981, und es war ganz besonders. Und zwar, wenn du $350,000 bezahlst, dann bekommst du unbegrenzte Flüge, wann auch immer, wo auch immer du fliegen willst, unbegrenzt, Leben lang. Stephen Rothstein und Jacques Vroom haben dieses Vielfliegerprogramm bezahlt. Sie hatten eine Menge Geld, haben es investiert und sie haben jahrelang, also wahnsinnig, eine davon hat 30 Millionen Flugmeilen hinter sich. Okay. 30 Millionen. Okay. Also American Airlines dann vor einigen Jahren hat bemerkt, ne, sie hat finanzielle Probleme gehabt und sie haben genau geguckt, wo diese Lücke waren in den Finanzen. Dann haben diese Männer erwischt. Mann, wie sie fliegen. Sie haben was am Internet gesehen oder irgendwo, okay, in der Louvre in Frankreich gibt es eine neue Ausstellung. Dann haben sie einfach auf einem Flugzeug, haben so jemanden mitnehmen können, kostenlos. In erste Klasse sind sie dann hingeflogen und ja, sie haben ein schönes Leben geführt, im weltlichen Sinn. Aber American Airlines war nicht so begeistert mit diesem. Und sie haben versucht, einen Weg zu finden, diese Kunden in diesem Programm wiederzurufen oder zurückzunehmen oder zu begrenzen irgendwie. So ist dein Heil nicht. Gott hat dich für die Ewigkeit gerettet. Und er nimmt es nicht zurück. Ich bin so dankbar, dass wir so einen treuen Gott haben. Trotz unserer Sünde. Trotz unseren Trotz, manchmal gegen ihn, bleibt er treu zu seinen Kindern und zu dem wahren Reden. Nun, nächste die Frage. Moment mal, sagst du. Wenn das wirklich der Fall ist, dann kann ich leben, wie ich will. Ich muss keine Frucht tragen, ist egal. Gott hat schon daran gedacht. Er kennt uns, er weiß, wie wir denken. Und dann hat er geschrieben, in Kapitel 15, Johannes, Vers 2. Jede Rebe die an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jeder, die Frucht bringt, beziehungsweise die wenig Frucht bringt, auch, die reinigt er. Die reinigt er. Ein Christ, der wenig Frucht gibt, ist Gott ganz genau bekannt. Schmeißt er ihn raus? Nimmer. Niemals. Für die Ewigkeit. Aber er wird reinigen. Und das Wort hier ist eigentlich für etwas schneiden. Etwas schneiden. Und ich habe ein Beispiel heute gemacht. Ich habe um Erlaubnis gebeten. Meine Frau, ist sie okay? Also, Erdbeeren, ist das hier okay? Es hat mir ein bisschen leid getan. Es tut mir leid. Aber fürs Beispiel ist schon gut, okay? Also, wenn du ein Erdbeeren, so Reben hast, dann könntest du, ich weiß, mit Erdbeeren, das würdest du nicht machen, aber für unser Beispiel. Sagen wir mal, es ist ein Weinstock ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Weinstöcke, dass sie geschnitten werden. Wenn sie nicht geschnitten werden, dann werden sie wirklich leiden, werden sie keine Frucht tragen in weniger Zeit. Und dann nehmen sie das und müssen das schneiden. Und das habe ich auch in Landwirtschaft gelernt. Du musst schauen, wo du das schneidest, nicht einfach überall einfach schneiden. Du musst schauen, wo die Augen sind. Und Erdbeeren haben wenige Augen, aber es gibt auch eine kleine Stelle, wo man merkt, okay, da könnte mehr Frucht geben. Sagen wir mal, dies hier, sagen wir mal, das sieht nicht gut aus. Diese hier, so ein bisschen trocken. Na, okay. Dann würde ich nicht die ganze schneiden und wegschmeißen, okay, weil das ist ein wahrer Rebe, sondern ich würde genau gucken und finde, okay, wie kann ich das schneiden, dass, damit es mehr Frucht bringt. Und werde ich dann ein Auge finden, heißt es, so einen Knoten von uns finden, denn hier gibt es keinen. Habe ein anderes zu zeigen. So. Und würde ich dann es schneiden. Okay? Nun, habe ein anderes Beispiel, dann können wir es genau sehen. Und zwar, ich bin heute wirklich ausgerüstet, okay Leute? Das habe ich von unserem Garten geschnitten. Das ist ein, wie heißt das? Eine Wuhu? Wie heißt es? Wuhu, Lucy? Wie heißt das Ding? Ja. Wuhu. Habe es geschnitten heute. Okay. Eine Blume. Es wird dann in der nächsten Zeit schöne Blüten haben. Leider wird es ein bisschen weniger wegen euch, aber ja, es ist so. Okay. Also. Und diese hier merkt man. Okay. Hier sieht man ganz genau. Sorry. Also das hier. Es fehlt was. Hier wird es Totholz geben. Und da, dann würde man, normalerweise ein Landwirtsmann würde dann genau schauen, okay, ob wir ein Auge finden. Und sagen wir mal, dieses Auge, gibt es Leben hier, aber er würde, dass es Frucht trägt. Würde er das dann schneiden? Genau über diese Augen, dann könnte hier, wenn es lebendig war, könnte es hier Frucht tragen. So ist wahre Leben. Und so wird den Weinstock gereinigt, geschnitten. Nun ist die Frage, wie schneidet Gott das? Ich werde das hier zur Seite. Wie schneidet Gott seine Kinder? Oder wie reinigt er? Er sagte hier, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das Wort Gottes schneidet. Das Wort Gottes schneidet. Das können wir Beispiele nennen. Matthäus Kapitel 8. Die Jünger Jesu waren reden, außer Judas. Sie waren auf einem Schiff. Und es gab natürlich einen Sturm. Und die Wellen waren so groß. Und Jesus ist geschlafen. Und die Jünger traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen. Was seid ihr furchtsam? Kleingläubige. So hat Jesus die wahren Reben geschnitten. Und das war ein bisschen arg. Ne? Jesus weiß genau, wo wir gereinigt werden sollten. Und er gebraucht sein Wort. Anderes Beispiel, Markus Kapitel 9. Sie kamen nach Kapernaum und sie waren im Haus und die Jünger haben unterwegs gestritten, welcher die Größte sein sollte. Und er setzte sich, rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Totholz. Sein Wort. Er reinigt. Und er ist so ein liebevoller Feingärtner. Er schneidet nicht extra. Er schneidet nicht, wo es unnötig ist. Er schneidet nur, wo es nötig ist, damit es mehr Frucht geben wird. So genau ist unserem Herrn. Nun ist die Frage, Die Zeit ist eigentlich knapp. Was haben die Reben zu tun, um fruchtbar zu sein? Ich werde das kurz halten und nächste Woche machen wir mit dem weiter. Er sagte, was machen wir? Das ist, was der Weingärtner macht. Was sollen wir machen? Wir haben auch eine Aufgabe. Er sagte, Vers 4. Jetzt fängt er an mit dem Befehle. Bleibt in mir. Du sagst, ich will mein Leben für den Herrn führen. Ich will ein fruchtbares Leben haben. Ich will was für den Herrn tun können. Ich will, dass mein Leben nicht verschwendet wird, dass ich zu meinem 80. Lebensjahr komme und sagen muss, was für eine Verschwendung. Es gibt ein Geheimnis. Jesus sagte, bleibt in mir. Wir können nur fruchtbar sein, wenn wir in dem Herrn Jesus bleiben. Wenn wir uns in ihm Geborgenheit finden und wenn wir in ihm das lebensspendende Saft bekommen, bleibt in mir. Das Wort bleiben bedeutet auch sich aufhalten, Unterkunft bieten oder Unterkunft annehmen. So verweilen, irgendwo bleiben, bleibt in mir. Es gibt so viel über diesem Thema zu sagen. Wir werden es nächste Woche betrachten. Aber aus Vorbereitung für das Abendmahl möchte ich nur auf einen uns konzentrieren. Und zwar in Jesus haben wir diese Hoffnung, haben wir diese Sicherheit und haben wir sein Leben als unser Herrn und Retter. Jesus sagt, bleibt in mir. Ich möchte dich bitten, dich fragen. Wenn du in Jesus bleiben willst, musst du erst Jesus gehören. Musst du Jesus sowohl als Heiland als auch als Herrn annehmen. Und Herrn Jesus Christus ist nicht der erste Mittel- und Familienname. Okay? Herrn Jesus Christus. Sondern Herr ist ein Titel. Jesus ist sein Name. Herr ist sein Titel. Er spricht von Herrscher. Er spricht von König, von Meister über eine Sklave. Ist Jesus Christus dein Herr? Er spricht von in Jesus sein. Wenn der Weinstock, wenn du an den Weinstock angeschlossen bist, dann fließt sein Leben durch dich. Und fließt auch seine Wille durch dich. Und willst du seinen Willen tun wollen? Willst du das? Weil er Herr ist. Und wir sprechen nicht von Vollkommenheit. Okay? Keiner von uns ist vollkommen. Aber wir sprechen von einem Herz, das Jesus gehören will. Das sagt, ich will Jesus gehorchen. Und wenn du von den Weingärtner geschnitten wirst, wenn du ein Predigt hörst, dann merkst du, oh, das muss geschnitten werden. Hier, Jesus, kannst du das schneiden? Das möchte geändert werden. Das möchte ich in meinem Leben ändern. In Jesus zu bleiben, ist Jesus unterzuordnen, ist Jesus den Knie zu beugen und zu sagen, ich gehöre ihm. Galater 2, glaube ich, wurde auf der Geburtstagskarte von Sala geschrieben. Galater Kapitel 2, Vers 19. Denn ich bin, er sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Okay? Ich bin in Christus, bleibt in mir. Und Jesus ist in mir. Ich in ihm, er in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir in Jesus Christus bleiben, verweilen, dann leben wir, wie er haben will. Er hat uns gekauft. Er hat sein Alles für uns gegeben. Und wir sagen, ich bleibe in ihm. Was er für mich am Kreuz getan hat, hat er in meine Stelle. Und was ich jetzt lebe, ist nicht, um Gott zu gefallen, sondern was ich lebe, ist, weil ich von Jesus gekauft war. Möchte ich Gott gefallen? Auf jeden Fall. Aber kann ich dies verdienen? Überhaupt nicht. Manchmal als Christen sind wir belastet. Wir denken, ich muss das und das machen. Dann ist Gott mit mir fröhlich. Dann kann ich ein schönes Leben. Statt zu denken, Jesus wohnt in mir. Er hat alles für mich gemacht. Ich bin befreit, damit ich für Jesus leben darf, mit meinem ganzen Herzen. In Jesus bleiben. In Jesus verweilen. Hast du diese Sicherheit? Bist du sicher, dass du eine wahre Rebe bist? Wenn nicht, möchten wir dich bitten, komm auf mich zu. Das einzige Fehler, das man machen könnte, ist nichts zu machen. Komm auf jemanden zu, eine von den Mitgliedern, auf einen von der Häutung geleitet hatte, Stefan, oder anderen. Und erfährst du, wie du sicher sein kannst, dass du dieser ewiges Heil haben kannst, das nicht widerrufen werden konnte. Und wenn du Christ bist und du weißt, du bist nicht fruchtbar, dein Leben Tag für Tag verschwendet, dann möchte ich dich bitten, gehe zurück zu den ersten Prinzipien. Bleib in Jesus. Er hat sein Alles gegeben, damit du für ihn leben kannst. Es gibt Dinge im Leben, in deinem Leben, die das zerstören kann. Es kann Sünde geben, die das blockiert. Du wirst nicht reifen, du wirst nicht wachsen, du wirst nicht fruchtbar sein, weil du Sünde in deinem Leben bleiben lässt. Und Jesus sagt, lass mich das schneiden. Bleib in mir. Wir werden weiter diese Stelle nächste Woche machen. Aber als wir Abendmahl nehmen, möchte ich dich bitten, bist du in Christus? Hast du diese Sicherheit, dass er für dich gestorben ist, aber auch für dich gelebt hat, voll und ganz? Dass er für dich gehorcht hat, damit du befreit bist von dem Gesetz? Und wenn nicht, kannst du das auch jetzt machen vor dem Abendmahl und daran denken, was Jesus in deiner Stelle gemacht hat. Herr, danke. Du bist der Weinstock. Oh Herr, wie oft verdorren wir als Reben. Sind wir schwach? Fehlt uns Frucht? Und Herr, ich bitte, dass wir heute Dinge in Ordnung in unserem Leben bringen. Wenn es dran ist, schneidest du, Herr, schneid du, reinig uns, dass wir uns ändern lassen, dass wir fruchtbare Christen sein werden. Amen.